Ich lese uns den Predigtext vor aus der Apostelgeschichte 14, die Verse 8 bis 18, beziehungsweise bis 20. In Lystra sahen Paulus und Barnabas einen Mann sitzen, der seit seiner Geburt gelähmt war. Seine Füße waren kraftlos, er hatte in seinem ganzen Leben noch keinen Schritt getan. Er hörte zu, wie Paulus die gute Nachricht verkündete. Paulus blickte ihn an und als er merkte, dass der Gelähmte das feste Vertrauen hatte, geheilt zu werden, sagte er laut: "Steh auf und stell dich aufrecht auf deine Beine." Da sprang der Mann auf und ging umher. Als die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, riefen alle in ihrer lykaonischen Sprache: "Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgestiegen." Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er das Wort geführt hatte. Der Priester aus dem Zeus-Tempel vor der Stadt brachte Tiere und Blumenkränze ans Stadttor und wollte zusammen mit der Menge den beiden Opfer darbringen. Als die Apostel merkten, was da vor sich ging, zerrissen sie ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen: "Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind doch Menschen genauso wie ihr. Mit unserer Botschaft wollten wir euch ja gerade dazu aufrufen, dass ihr euch abwendet von all diesen Göttern, die gar keine sind, und euch dem lebendigen Gott zuwendet, dem Gott, der Himmel, Erde, Meer und alles, was lebt, geschaffen hat. Bis jetzt hat er alle Völker außer den Juden ihre eigenen Wege gehen lassen. Und doch hat er sich auch ihnen schon immer zu erkennen gegeben. Er ist es doch, der euch Wohltaten erweist. Er gibt euch den Regen und lässt die Ernte reifen. Er gibt euch zu essen und macht euch froh und glücklich." Doch auch damit konnten sie die Leute kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. Soweit der erste Punkt meiner Predigt: Es gibt Alternativen zu dem lebendigen Gott, missglückte Mission. Paulus und Barnabas waren auf ihrer ersten sogenannten Missionsreise. Sie waren ausgesandt von der Gemeinde in Antiochia. Heute heißt der Ort Antakia, eine Großstadt im Süden der Türkei, nahe am Mittelmeer und dicht an der Grenze zu Syrien. Ihre Mission war, sie machten die damalige nicht-jüdische Welt, das Römische Reich, mit dem Evangelium bekannt. Sie berichteten von Jesus, dem Christus, der ein neues Kapitel zwischen Gott und dem Menschen aufgeschlagen hatte, von seinem Leben, seiner Lehre, seinen Taten, seinem Leiden und Sterben und seiner Auferstehung. Sie riefen zum Glauben an ihn auf. Und nach Zypern und verschiedenen anderen Stationen gelangen Paulus und Barnabas in der kleinasiatischen Landschaft Lykaonien nach Lystra. Das ist eine kleine Stadt, war eine kleine Stadt, die unter dem Kaiser Augustus zur römischen Kolonie geworden war. Also wenn man sich das so auf der Karte vorstellt, in der Türkei, dann ist da so Ankara und etwa 300 Kilometer südlich davon lag Lystra. Und dort in Lystra, wahrscheinlich auf einem öffentlichen Platz, spricht Paulus zu den Menschen von Jesus und dem neuen Weg des Glaubens. Unter den Zuhörern befindet sich ein Mann, der noch nie in seinem Leben hat laufen können. Es heißt, seine Füße und Beine waren kraftlos gelähmt. Und beiden, Paulus und Barnabas, fällt dieser Mann irgendwie auf und Paulus, wahrscheinlich folgt er einem Impuls des Heiligen Geistes, blickt ihn fest an und nimmt wahr, dass dieser Mann Glauben hat, den Glauben, geheilt zu werden. Und dann ist das ganz ähnlich wie bei Petrus in Jerusalem, wo Petrus und Johannes einem gelähmten Mann am Tor zum Tempelvorhof begegnet waren. Ganz ähnlich sagt Paulus: "Steh auf und stell dich auf deine Beine." Und das Wunder geschieht. Der Mann springt auf, geht umher, Gott greift ein, er offenbart sich, übernatürliche Heilung geschieht. Halleluja. Und was dann aber passiert, ist ganz anders als das, was Petrus und Johannes nach der Heilung in Jerusalem erlebt hatten. Dort liefen die Menschenmengen zusammen, hörten staunend der Predigt zu und kamen scharenweise zum Glauben. Hier aber ist sich die große Menge der Zuhörer, auch ohne dass sie sich irgendwie abgestimmt hätten untereinander, einig, die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgestiegen. So rufen sie alle miteinander. Und Paulus und Barnabas verstehen nur Bahnhof. Denn die Leute dort sprechen auf Lykaonisch, ihrer Muttersprache, und die Amtssprache war Griechisch, und auf Griechisch hatten Paulus und Barnabas auch gepredigt. Ja, und dann den Barnabas identifizieren sie als den obersten griechischen Gott Zeus und Paulus als den Götterboten Hermes, weil er das Wort geführt hat, gepredigt hat. Und blitzschnell gelangt diese Nachricht auch zu dem Priester des Zeus-Tempels, der sich vor den Toren der Stadt Lystra befand. Und der Mann, der Priester, hatte wahrscheinlich schon Jahre auf so einen Moment gewartet, schmückt einige Stiere mit Blumenkränzen und bringt sie zum Stadttor, um sie dort zusammen mit der bewegten Menschenmenge zu opfern. Und Paulus und Barnabas, die stehen da nach wie vor an dem Platz. Sie sehen, dass große Bewegung in der Menschenmenge ist, der sie gerade gepredigt haben, aber sie verstehen nicht, was da vor sich geht. Und wahrscheinlich fragen sie dann irgendwann mal jemand auf Griechisch, versteht sich, was eigentlich los ist. Und als sie dann erfahren, was passiert, sind sie entsetzt, zerreißen ihre Kleider, springen in die Menschenmenge und versuchen alles, um die Leute davon abzubringen, ihnen zu opfern. Die Mission ist missglückt, gründlich schiefgelaufen. Lass uns an dieser Stelle einmal innehalten. Was ist eigentlich schiefgelaufen? Es kam ja nicht von ungefähr, dass Paulus und Barnabas als Hermes und Zeus verehrt wurden. Es kursierte nämlich damals in der Gegend die Geschichte, dass der Göttervater Zeus und sein Sohn Hermes einer Stadt in Phrygien, und das war gar nicht so weit weg von Lystra, knapp 200 Kilometer, dass sie dort einen Besuch abgestattet hatten. Und keiner der Stadtbewohner wollte jedoch die beiden Wanderer einlassen. Nur Philemon und Baukis, seine Frau, ein altes Ehepaar, die in einer ärmlichen Hütte am Rand der Stadt lebten, übte Gastfreundschaft und nahm die beiden auf, bewirtete sie mit allem, was sie hatten. Und erst durch Zufall erkannten sie die Götter und entschuldigten sich für die dürftige Mahlzeit. Die beiden Götter jedoch belohnten Philemon und Baukis für ihre Großzügigkeit und Gastfreundschaft, indem sie ihre Hütte in einen goldenen Tempel verwandelten und beide zu Priestern bestellten. Und weiterhin gewährten sie dem Paar, das immer noch in tiefster Liebe verbunden war, den Wunsch, sich nie trennen zu müssen. Am Ende ihres Lebens starben beide gleichzeitig und werden dann von den Göttern in zwei Bäume verwandelt. Philemon wird zu einer Eiche und Baukis zu einer Linde. Die Stadt mit den hartherzigen Menschen jedoch verwandelt der Göttervater in einen See. Und die Moral von der Geschichte? Erzürn die Götter nicht. Sowas darf nie wieder passieren. Und deswegen waren die Bewohner von Lystra und ihre Priester auch so bemüht, diesen Fehler nicht zu wiederholen und die Besucher, durch die diese erstaunliche Krankenheilung geschehen war, als Götter zu verehren. Um den Zorn der Götter fernzuhalten, um sich sicher zu sein, dass die Götter auf ihrer Seite sind, dass sie beschützt werden, ihren Wohlwollen und Segen haben. Und so kam es, statt den Gott zu erkennen, zu verehren, den ihnen Paulus und Barnabas verkündeten, verehrten sie zwei Menschen, durch die Gott ein Wunder bewirkt hatte. Dumm gelaufen, Mission nicht geglückt. Nun sagen wir vielleicht, okay, das waren leichtgläubige Leute in Lystra. die in ihrem Aberglauben und in ihrer primitiven antiken Religiosität das einfach mal verwechselt haben. Zwei Menschen wurden mit Gott verwechselt. Aber ganz so einfach ist es nicht. Und ich bin bei dem zweiten Punkt meiner Predigt. Was gibt mir Sicherheit, Geborgenheit, Hoffnung und Glück? Andere Götter damals und heute. Ihr wisst sicherlich, wie das erste der 10 Gebote lautet. Ich lese es uns mal vor. 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 2 und die folgenden. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild vor irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Also es ist ganz viel Text, finde ich, für ein Gebot. Kein anderes Gebot, sage ich jetzt mal so spontan, ich habe die Worte nicht gezählt, aber ich glaube, kein anderes Gebot hat so viel Text, so viele Worte wie dieses erste. Und wir ahnen, das ist ein Thema. Es kommt durchaus vor, dass wir Menschen Alternativen zu Gott suchen und finden, andere Götter. Dass wir Dinge oder Menschen an Gottes Stelle setzen, dass wir sie verehren und ihnen Opfer bringen. Ein sehr grundsätzliches Thema ist. In der Antike sah das so aus. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Da gab es eine Kultur mit vielen Göttern, Tempeln, Altären und Priestern. Da gab es zum Beispiel Aphrodite, die Göttin der Schönheit, Artemis, die Göttin der Fruchtbarkeit, Hephaistos, den Gott des Handwerks, Merkur, den Gott des Handels, Esculap, den Gott der Heilkunst und. Und man musste seinen Preis bezahlen für Schönheit, für Kinder, für beruflichen Erfolg, für Gesundheit. Die jeweils richtigen Götter mussten gesucht werden, angerufen, verehrt werden. Ihnen mussten Opfer gebracht werden. Aber, und jetzt kommen wir zu unserer Zeit, schon im Alten Testament lesen wir im Propheten Hesekiel, dass andere Götter oder Götzen, wie das im biblischen Sprachgebrauch heißt, eine Sache des Herzens sind. Eine Angelegenheit, die sich in unserem Inneren abspielt. Hesekiel 14, Vers 3 ist die Rede davon, dass Menschen Götzen in ihren Herzen aufkommen lassen. Der amerikanische Pastor und Autor Tim Keller spricht davon, dass das menschliche Herz eine Götzenfabrik ist. Und damit meint er, dass wir in unserem Inneren dazu neigen, gute Dinge, wie zum Beispiel eine erfolgreiche Karriere, Liebe, materiellen Besitz, selbst Familie und Kinder oder Freunde, dass wir all diesem einen Platz einräumen, der ihnen nicht zusteht. Wir machen dann aus guten Dingen göttliche Sachen, Dinge, die so wichtig sind, dass wir denken, unser ganzes Leben, unsere ganze Existenz hängt davon ab. Weil wir denken, nur so macht unser Leben Sinn, finden wir Bedeutung, Sicherheit, Erfüllung und Glück. Und so werden aus guten Sachen letzte Sachen. Dinge, die so wichtig sind, dass es keine Alternativen dafür gibt. Einige Beispiele. Viele junge Mädchen, also Mädchen und junge Frauen, geraten in Depressionen und Essstörungen über den verzweifelten Wunsch, attraktiv zu sein, einem Schönheitsideal zu entsprechen. Ein anderes Thema. Tim Keller schreibt in einem Vorwort zu seinem Buch, es ist nicht alles Gott, was glänzt, was im Leben wirklich trägt. Wenn Geld und Karriere über allem anderen stehen, dann opfern wir in gewisser Weise unsere Kinder, indem wir Familie und Gemeinschaft vernachlässigen, um eine höhere berufliche Position oder mehr Geld und mehr Anerkennung zu gewinnen. Und Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 5, dass Habsucht Götzendienst ist. Und damit meint er, Geld kann eine Bedeutung für uns bekommen, die religiös ist. Und unser Umgang damit wird immer mehr zu einer Form von Anbetung. Unsere Gedanken kreisen viel zu oft um das Geld. Sei es nun um das Geld, das vorhanden ist, oder das Geld, das wir nicht haben. Und ab einem bestimmten Punkt wird das zu einer Sucht. Und wie bei allem Suchtverhalten können wir das eigentliche Ausmaß des Problems nicht mehr erkennen. Wir kennen das aus dem Witz, hast du Problem mit Alkohol? Nö, nur ohne. In der Folge der globalen Banken- und Finanzkrise ab 2007 kam es zu einer tragischen Serie von Suiziden ehemals erfolgreicher und wohlhabender Banker und Unternehmer, Börsenmakler und so weiter. Vor allem in Amerika, aber auch in Deutschland. Die Zeitschrift Spiegel berichtete im Januar 2009 von dem Suizid des schwäbischen Milliardärs Adolf Merkle, dem unter anderem der Pharmakonzern Ratiopharm gehörte. Der 74-Jährige wurde nur 300 Meter von seiner Villa in Blaubeuren bei Ulm entfernt von einem Zug erfasst und getötet. Die Polizei ging davon aus, dass sich der Industrielle auf die Gleise gelegt hatte. Die Familie von Adolf Merkle bestätigte den Selbstmord in einer persönlichen Erklärung. Die durch die Finanzkrise verursachte wirtschaftliche Notlage seiner Firma und die damit verbundenen Unsicherheiten der letzten Wochen sowie die Ohnmacht, nicht mehr handeln zu können, haben den leidenschaftlichen Familienunternehmer gebrochen und er hat sein Leben beendet. Adolf Merkle habe für seine Familie und seine Firmen gelebt und gearbeitet, teilten die Angehörigen mit. Und es gibt ähnliche Geschichten. Kunst, Musik, politische Parteien und Ideologien, Moral, Beziehungen, der Wunsch nach Macht und Anerkennung. Wenn das zum Mittelpunkt unseres Lebens wird, um den sich alles dreht, dann sind diese Dinge an Gottes Stelle getreten. Und das hat seinen Preis. Es ist ein gefährliches Spiel. Noch einmal Tim Keller, er schreibt, in der Antike waren die Götter blutdurstig und nur schwer zu besänftigen. Sie haben sich bis heute nicht geändert. Wenn wir das, was die Quelle unserer Hoffnung ist, was wir für unser Leben als unverzichtbar empfinden, das, was uns Sinn gibt, wenn wir das verlieren, dann verlieren wir alles und dann zerbricht alles. Und jetzt komme ich zu dem dritten Gedanken. Wem danke ich? Wende dich dem lebendigen Gott zu. Lass uns nochmal den Bibeltext anschauen. Die Apostel sind ja außer sich, als sie von den geplanten Opfern ihnen zu Ehre hören. Das wäre Gotteslästerung. Das wäre das Gegenteil von allem, was sie erreichen wollten. Und vor Entsetzen zerreißen sie ihre Kleider und springen halbnackt in die zum Opfer versammelte Menschenmenge. Schreiend versuchen sie, die Leute davon abzuhalten. Und sie rufen, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind doch Menschen genauso wie ihr. Mit unserer Botschaft wollen wir euch ja gerade dazu aufrufen, dass ihr euch abwendet von all diesen Göttern, die gar keine sind, und euch dem lebendigen Gott zuwendet, dem Gott, der Himmel, Erde, Meer und alles, was lebt, geschaffen hat. Bis jetzt hat er alle Völker außer den Juden ihre eigenen Wege gelassen. Und doch hat er sich ihnen schon immer zu erkennen gegeben, er ist es doch, der euch Wohltaten erweist. Er gibt euch den Regen und lässt die Ernte reifen. Er gibt euch zu essen und macht euch froh und glücklich. Da sagen sie, wir wollen, dass ihr euch abwendet von all diesen Göttern, die gar keine sind. Andere Übersetzungen etwas abwerten durchaus von diesen Nichtsen, dass ihr euch von diesen Nichtsen abwendet, von diesen nichtigen Götzen. Mir ist ganz wichtig, Das ist hier keine grundsätzliche Abwertung anderer Religionen. In Apostelgeschichte 17, da hält der Paulus ja eine ganz ähnliche Ansprache. Und da kann er auch durchaus respektvoll über andere Religionen sprechen und einen Anknüpfungspunkt suchen, um das Evangelium zu erklären. Aber der Punkt ist hier, die Schwierigkeiten fangen da an, wo Welt und Gott miteinander vermischt werden. Wo Menschen oder Dinge, die Gott geschaffen hat, oder Dinge, die Menschen machen, göttliche Bedeutung bekommen. Wo sie Sinn stiften werden, uns den Sinn geben und über allem anderen stehen. Und deswegen spricht Paulus hier von Gott als Schöpfer. Wenn nicht klar ist, dass es einen Schöpfergott gibt, dann werden wir Menschen geradezu zwangsläufig Gott und Welt vermischen. Dann werden wir Menschen und Menschliches an Gottes Stelle setzen. Mit allen verheerenden Konsequenzen, die das hat. Dann geht es uns wie dem Volk Israel, als der Mose oben auf dem Berg bei Gott verschwand und sie sagen, wo ist jetzt Mose? Wo ist Gott? Wo ist da derjenige, der uns von Gott erzählt hat und der uns vermittelt hat, Gott ist nahe und bei uns? Und dann haben sie sich ein goldenes Kalb gemacht. Und weil das so menschlich ist, deswegen können auch wir, wenn wir unseren Glauben mit anderen Leuten teilen wollen, oft nicht mit Jesus beginnen, sondern wir müssen erst einmal vom Schöpfergott reden. All die guten Dinge, um die sich damals wie heute unser Leben dreht, Geld, Beruf, Erfolg, Liebe, Glück, Familie, Gesundheit, gute Dinge tun, all das sind Gaben von Gott, die wir eine Zeit lang genießen können und dürfen, aber auch nicht mehr. Sie sind nicht der Mittelpunkt unseres Lebens. Die Gaben dürfen nicht an die Stelle desjenigen treten, der sie uns gegeben hat. Und das gilt genauso auch für Überzeugungen aller Art, für Moral und Werte, für Glaubensüberzeugungen, für politische Ideologien wie zum Beispiel Marxismus oder Nationalismus. Wenn diese Dinge, wenn diese Überzeugungen zum Mittelpunkt unseres Lebens und unserer Hoffnung werden, wenn sich alles um sie dreht, wenn wir denken, das erklärt uns die Welt und bringt die Welt in Ordnung, dann werden diese Überzeugungen zu Gott. Sie enthalten ja oft einen Kern von Wahrheit, aber der wird dann absolut gesetzt. Und deswegen, liebe Gemeinde, werden Christen in totalitären Regimes oft verfolgt, weil sie Gott und Welt trennen, weil sie da nicht mitmachen. Und deswegen erleben Christen auch Feindschaft und Ablehnung, wo Menschen solche geschaffenen Dinge als Grundlage ihres Lebens nehmen. Paulus ruft uns, er ruft dich und mich auf, wende dich ab. Wendet euch ab von all diesen Göttern, die gar keine sind, und wendet euch dem lebendigen Gott, zu dem Gott, der Himmel, Erde, Meer und alles, was lebt, geschaffen hat. Die Alternativen, die wir an die Stelle Gottes setzen können, sind tot. Und wenn sich unser Leben um sie dreht, dann verfehlen wir das Ziel. Dann tragen auch wir die Zeichen des Todes an uns. Dann werden wir krank, unmenschlich, einsam und. Aber der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist lebendig. Und er macht unser Leben lebendig durch Jesus. Indem uns Gott seine ganze Lebenskraft, seine Liebe, seine Barmherzigkeit zeigt. Wie anders ist dieser Gott als die blutdürstigen Götter in der Antike und auch heute. Auch wenn Paulus hier von Jesus nicht weiter spricht, in Apostelgeschichte 17 tut er das schon und das dürfen wir hier auch mitdenken. Wie tut man das nun, sich dem lebendigen Gott zuzuwenden? Wir können von den Menschen in Lystra lernen, indem man ihm Opfer bringt. Aber Opfer sehen im Neuen Testament anders aus, als wie sie in der Antike oder auch im Alten Testament geübt wurden. Da geht es nicht um Altäre, da geht es nicht um Priester, sondern es geht darum, zu danken, Gott zu danken. Wenn wir Danken im Gebet praktizieren, wenn wir das einüben, dann ist das mehr als ein frommes Ritual für Kinder. Wenn ich Gott, wenn du Gott, dem Schöpfer dankst, dann erkennst du an, wem du dich verdankst, von wem du abhängig bist. Wenn du Gott, dem Schöpfer dankst, dann trennst du zwischen Gott und Welt, zwischen Schöpfer und Geschaffenen, zwischen dem, der die Dinge gibt und den Gaben. Und das ist total heilsam. Wenn du Gott, dem Schöpfer, dankst, dann führt das auch dazu, dass du Gott als Autorität respektierst und seinen Willen tun willst, weil du ihm vertraust und nicht aus Angst. Wenn du Gott, dem Schöpfer, dankst, dann nimmst du Jesus Christus, sein größtes Geschenk, an dich an. Und wenn du Gott, dem Schöpfer deines Lebens, dankst, dann zentrierst du dein Leben um den lebendigen Gott. Und deswegen ist Danken der erste und der letzte Schritt im Glauben. Ich bitte dich, fang heute mit diesem Danken an. Es ist deine Entscheidung. Wem oder was verdankst du dich? Wer oder was ist die Quelle, die Grundlage und das Zentrum deines Lebens? Wenn du Gott dankst, dann gibst du deine Antwort auf diese Fragen. Dann triffst du die Entscheidung und sagst, es ist der Gott, der durch Jesus Christus gezeigt hat, wie sehr er für mich ist. Lasst uns dieses Danken nicht nur einmal tun. Es ist gut, damit jetzt gleich zu beginnen. Aber es geht um eine tägliche Praxis, um eine tägliche Übung. Wo wir auch stehen und gehen, lasst es uns in dieser Haltung tun, Gott zu danken. Im Danken wenden wir uns dem lebendigen Gott zu. Und das macht uns lebendig. Amen.